Einen schönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany. Und Stefan Brink und ich sprechen auch heute wieder über Aktuelles. Heute einen kleinen Ausflug ins Urheberrecht, schon mal angekündigt, ins Datenschutzrecht. Und aus dem Datenschutzrecht kommen wir dann auch in der Rest der Folge nicht heraus. Ja, also Datenschutz und Urheberrecht haben wir heute im Angebot, lieber Stefan.
So ist es.
Wir hatten ja schon vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube gleich zweimal gesprochen, über die GEMA und die Klage der GEMA gegen OpenAI, die erfolgreich war. Da ging es um Liedtexte, Atemlos durch die Nacht und anderes. Erfolgreich für die GEMA ausgegangen im November letzten Jahres, als die Münchner Richter, Landgericht München I, entschieden haben, dass aufgrund der Tatsache, dass wenn man dort so Prompts eingegeben hat, wie, sag mir doch mal, ein Lied von Helene Fischer und dann kommt Atemlos durch die Nacht und dann, ja, wie geht denn das Lied oder so ähnlich, dass aus der Tatsache, dass dann also ganze Brocken aus den Liedtexten im Original herauskommen, dass das einen Rückschluss darauf zulässt, dass diese Brocken nicht zufällig dort generiert werden, sondern dass sie auch wie es dann so schön heißt, memorisiert, sprich gespeichert, vervielfältigt im KI-Modell dann auch vorhanden sind und dass das den Rückschluss zulässt, dass sie diese Liedtexte zu Trainingszwecken dann auch eingesetzt worden sind, dass also die Maschine bewusst gefüttert worden ist mit diesen Liedtexten und dies eine Urheberrechtsverletzung darstellt, die dann auch zur Verurteilung von OpenAI wegen Urheberrechtsverletzungen geführt hat. Das war der Fall, der am 11. November, oder jedenfalls im November, keine Gewähr für das Datum, das genaue entschieden worden ist. Und jetzt haben wir einen neuen Fall, auch wieder die GEMA. Da geht es jetzt nicht um Liedtexte, sondern das ist eine ganz lustige Entscheidung, weil das habe ich lange jedenfalls nicht mehr gesehen, dass in einer Entscheidung ganze Notenabschnitte abgedruckt sind. Da geht es nämlich nicht um die Texte, sondern um die Musik und um den Vorwurf, dass die amerikanische AI-Anwendung Suno, ja, das ist ein KI-Musikgenerator, mit dem man sich Musikstücke machen lassen kann und die, also glaube ich, jedenfalls nach meiner Kenntnis auch führend ist auf diesem Spezialgebiet der sogenannten Sprachmodelle, dass diese Maschine auch wiederum gefüttert worden ist mit Musik, mit geschützter Musik, konkret mit so schönen Texten wie Rara Rasputin, dann zweimal Alpha Will, Big in Japan und Forever Young. Dann nicht lauter Sachen, die wir sozusagen aus unserer Kindheit und
Was wir kennen. Täglich hören.
Daddy Cool von Boney M, Mambo Number 5 und dann wieder Atemlos durch die Nacht, dass diese Musikstücke dann auch zu rechtswidrig, urheberrechtsverletzend zu Trainingszwecken verwendet worden sind, was man auch wiederum dann herausgefunden hat, indem man gepromptet hat und dann als Output dieses Modells, dieses Suno-Modells wiederum Brocken aus diesen Songs dort erhalten hat. Das ist
Nico, lass mich mal ganz kurz reingrätschen. Du bist der Urheberrechtsguru und darfst das gerne in der Sache noch weiter ausführen. Ich mache noch mal ein bisschen den Sherpa für alle, die nicht ganz so im Urheberrecht bewandert sind und erkläre noch mal kurz, was die GEMA ist. Das ist nämlich eine Rechteverwertungsgesellschaft. GEMA ist die Abkürzung für Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, woran man schon sehen kann, dass es offensichtlich eine Institution des 20. Jahrhunderts ist. Mit den mechanischen Vervielfältigungen haben wir es ja eigentlich gar nicht mehr so. Das ist eine Verwertungsgesellschaft für Musikschaffende, also sowohl für KomponistInnen, TextdichterInnen und auch für Verlage. Es geht in der Sache darum, dass die eine faire Vergütung bekommen, wenn ihre Stücke zur Aufführung gelangen, gestreamt werden, vervielfältigt werden, irgendwie genutzt werden. Dann kommt die GEMA und sagt, dafür wollen wir was haben und gibt das dann nach einem komplexen Verteilschlüssel an die Komponisten, Dichter und Verlage weiter. Das ist die Aufgabe der GEMA und offensichtlich auch, gehört zu ihren Aufgaben, diese Rechte dann gerichtlich geltend zu machen. Deswegen GEMA schon wieder vom Landgericht München, jetzt eben mit dem Musikgenerator Suno.
Genau, und ja, das Urteil, das jetzt frisch vorliegt, das hat stolze 137 Seiten und war wieder jedenfalls in allen wesentlichen Bereichen erfolgreich. Das heißt, die Betreiber von Suno sind tatsächlich verurteilt worden, zu unterlassen, die eben genannten Liedtexte dort ja, vor allen Dingen zu Trainingszwecken zu verwenden. Wobei in dem Urteil unterschieden wird zwischen drei verschiedenen Stufen, nämlich erstmal die Vervielfältigung dann zu Trainingszwecken, dann die Vervielfältigung wiederum im Modell und letztlich dann auch bei der Output, nämlich die Nutzung der Liedbestandteile dann als Ergebnis, wenn man dort sich versucht als Nutzer von Suno Musik machen zu lassen. Das sind die drei Ebenen. Und die musste man schon deshalb sehr fein säuberlich unterscheiden, weil es eine Besonderheit gibt, was das, nämlich das Training angeht. Denn das Training, wohl, soweit ich das Urteil bisher verdaut habe, wäre zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, dass ich schon vollständig gelesen habe, ja, das ist nochmal ein wenig hereingelesen, aber das Training selbst hat nicht in Deutschland stattgefunden, sondern in den USA und musste daher vom Landgericht München eins nach amerikanischem Urheberrecht bewertet werden, weil im Urheberrecht das Territorialprinzip gilt und es jeweils darauf ankommt, wie die Rechtslage nach dem Recht ist, in dem die Nutzungshandlung, hier die Vervielfältigung, dann tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist äußerst spannend, schon alleine diesen Teil zu lesen, wo sich das deutsche Gericht dann sehr, sehr tief in die amerikanische Rechtsprechung vertieft, um zu begründen, warum eine Nutzung von Musik zu Trainingszwecken in einer KI-Anwendung, warum sie amerikanisches Urheberrecht verletzt. Da kam dem Münchner Gericht zugute, dass es ja bereits Entscheidungen in Amerika auch gibt zum KI-Training, nämlich jedenfalls zwei, die auch online abrufbar sind und auch viel diskutiert worden sind. Eine zu Meta und eine zu Anthropic. Und in denen vor allen Dingen die Frage thematisiert wurde, ob denn das Fair Use ist. Das ist die Urheberrechtsschranke nach dem amerikanischen Recht. Im Unterschied zwischen europäischem und amerikanischem Recht ist, dass wir eine ganze Vielzahl von Urheberrechtsschranken haben. Also das sind die Fälle, in denen man den Urheber nicht fragen muss, also in denen man ohne Einwilligung des Urhebers auch ein fremdes Werk nutzen darf. Das ist etwa die Privatnutzung, die Zitatnutzung. Und diese Sachen, die sind so alle um den Paragraphen 50 Urhebergesetz feinsäuberlich geregelt. Im Amerikanischen gibt es diese vielen verschiedenen Schranken nicht, sondern es gibt nur eine Schranke, nämlich den Fair Use, der wiederum aus vier Elementen besteht, wobei das wichtigste Element das ist, dass Fair Use immer da aufhört, wo man die wirtschaftliche Nutzung des Werks dann auch gefährdet. Und an diesem vierten Element sind bislang immer die Einwände der Modellbetreiber gescheitert in Amerika. Und auch das Landgericht München folgt dem dann, indem es sagt, also wenn man das als Fair Use erlauben würde, geschützte Musik zu Trainingszwecken zu verwenden, dann würde man damit die Gefahr begründen, dass ja letztlich keiner mehr für die legale Nutzung von Musik dann auch tatsächlich bezahlt. Das ist der Teil, bei dem das Münchner Gericht dann tatsächlich ins amerikanische Recht auch tief einsteigen musste. Auf jeden Fall hochspannend, hochinteressant. Und die haben sich eine unglaubliche Mühe gegeben, die Münchner Richter. Das muss man wirklich mal auch lobend anerkennen.
Die haben sich so viel Mühe gegeben, lieber Nico, dass mich zwischendurch der beim Drüberfliegen der Eindruck beschlichen hat, dass sie möglicherweise KI eingesetzt haben, als sie dieses vortreffliche Urteil zusammengebastelt haben. Es wäre jedenfalls zu wünschen, weil sie sich da wirklich wahrscheinlich ein bisschen weniger Mühsal aufgeladen hätten. Besonders spannend, aber auch an die Grenzen meiner Vorstellungskraft stoßend, ist der zweite Teil, wo die Münchner eine Rechtsverletzung festmachen, nämlich bei der Frage, ob nachdem das Modell trainiert wurde, mit diesen heruntergeladenen Songs, ob diese Songs weiter im Modell vorhanden sind, ob sie dort also sozusagen abrufbar sind, in irgendeiner Form gespeichert vorliegen. Und da fand ich die Argumentation des Landgerichts interessant, die uns allerdings aus der OpenAI-Entscheidung schon bekannt vorkommt, dass sie nämlich sagen, ja, also wir haben jetzt diese einzelnen Schnipsel oder diese Teile der Songs im Modell nicht nachweisen können, das hätte man ja sozusagen im Code nachweisen können, sondern wir haben eine Schlussfolgerung gemacht, dass das da noch drin sein muss. Und zwar schlossen die Richter allein aus dem Output, dass man nämlich bestimmte Teile der Songs wieder rausbekommen kann von dieser KI-Anwendung, auf den Inhalt des Modells und haben dabei eine prozessual, aus meiner Sicht offensichtlich entscheidende oder jedenfalls sehr hilfreiche Beweiserleichterung angenommen, nämlich für den Fall, dass ein Modell Inhalte erzeugt, die einem Trainingswerk, diesem Song, deutlich ähneln, dann spricht das dafür, dass das Werk im Modell noch und immer noch enthalten ist. Das ist natürlich ein Punkt, wo sich die KI-Spezialisten wahrscheinlich wahnsinnig missverstanden fühlen, weil sie vortragen werden, nee, das ist alles frisch generiert, wenn der Prompt kommt. Die Songs sind gar nicht gespeichert im Modell, sondern da sind einfach nur bestimmte Muster, Strukturen drin. Und wenn was in die Richtung abgefragt wird, dann werden die neu sozusagen zusammengesetzt und generiert, sind aber nicht selbst im Modell vorhanden. Und da sagt das Landgericht München, nö, glauben wir nicht, sehen wir anders. Wenn da der Song oder Teile davon rauskommt, dann ist es vorher auch drin gewesen und ist auch nach wie vor drin. Und ich glaube, dass nach meinem Verständnis jedenfalls scheint das ein Knackpunkt der Entscheidung zu sein.
Genau, das ist letztlich ist das ein, kann man das als Indizienbeweis bezeichnen, nicht? Also das ist der Rückschluss darauf, dass man sich eigentlich nicht anders den Output erklären kann, als dadurch, dass hier tatsächlich diese Memorisierung, diese Vervielfältigung im Modell stattfindet. Ich finde diesen Schluss überzeugend, halte das auch, würde auch, meine Prognose wäre auch, dass das hält, sollte das in die weiteren Instanzen gehen. In beiden Fällen, mit dem OpenAI-Fall, aber auch mit dem neuen Suno-Fall, ist das erstmal doch sehr, sehr sauber, wie ich meine, im Wege der Beweiswürdigung begründet. Und da werden die schon ihre liebe Mühe haben, wenn sie dagegen jetzt in die nächste Instanz im OLG München gehen, das OLG München eines dort umzustimmen. Ja, zumal dass die Erklärungen, warum, wenn als Output dort Musikbestandteile herauskommen, wie das sein kann, ohne dass es dort auch eine sogenannte Memorisierung gibt, dann immer sehr, sehr wolkig sind und nicht wirklich überzeugend.
Das sehe ich wie du, lieber Nico. Das scheint mir plausibel zu sein von der Argumentation her. Ich schließe allerdings nicht aus, dass wenn wir in 3, 4 oder 5 Jahren nochmal auf diese Entscheidung gucken und alle das Thema KI besser verstanden haben, dass wir uns dann mit der flachen Hand auf die Stirn schlagen und sagen, ja, das konnte ja nur jemand so entscheiden, der einfach KI nicht verstanden hat. In Wirklichkeit wird das tatsächlich in dem Moment, wo gepromptet wird, ganz frisch von diesen neuronalen Netzen zusammengewürfelt. Und das sieht dann so ähnlich aus oder sieht so aus, als wäre es memorisiert. Aber in Wirklichkeit war da wirklich sozusagen im Modell keine Spur mehr des ursprünglichen Songs. Halte ich nicht für ausgeschlossen, aber noch jedenfalls sind wir offensichtlich gemeinsam mit dem Landgericht München noch nicht so weit, KI vollständig kapiert zu haben. KI ist halt in vielerlei Hinsicht nach wie vor ein, nicht unbedingt ein Rätsel, aber doch eine neue Technologie, der man sehr viel zutraut und die möglicherweise einfach noch etwas unverstanden ist.
Das kann man natürlich auch umdrehen. Man kann natürlich auch sagen, auch die Prognose wagen, dass man den Versuch, das zu leugnen, in 5 Jahren gar nicht mehr verstehen kann. Man sagt, die haben es damals bewusst so kompliziert gemacht, aber es ist gar nicht so kompliziert gewesen. Die haben einfach, wie wir es ja aus den amerikanischen Fällen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, also Anthropic 1,5 Milliarden Dollar Vergleich haben sie am Ende bezahlt, weil sie sich einfach die Sachen aus dem mehr oder weniger Darknet zusammengeklaut haben, um damit die KI zu trainieren. Aus dem Fall Anthropic bekannt, weil im Amerikanischen müssen die halt die Hosen runterlassen. Und da können sie nicht so wirklich nur argumentieren, wie das kommt, sondern da müssen sie, da geht es intensiv in die Beweisaufnahme. Naja, das vielleicht besprechen wir das dann in Folge 2080 dieses Podcasts.
Du hast ja noch viel mit uns vor, Nico. Sehr schön. Gehen wir zum zweiten Thema. Da geht es letztlich nur um eine Sachstandsmeldung eines noch laufenden Verfahrens vom BGH. Aber der Fall ist so schön und süffig und aus dem Leben gegriffen, dass er und seine rechtliche Lösung uns wahnsinnig interessieren. Und deswegen berichten wir jetzt schon mal darüber, auch wenn das Ei vom Bundesgerichtshof noch nicht gelegt wurde. Worum geht's? Es geht darum, dass zwei gute Freundinnen unterhalten sich miteinander via WhatsApp über die Verhältnisse am Arbeitsplatz der späteren Klägerin. Die hat nämlich nachher ihre Freundin verklagt, woraus man schon sehen kann, das ging unterm Strich schief. Worüber hatte die Klägerin erzählt per WhatsApp? Naja, die hat erzählt, was in der Arztpraxis, in der sie arbeitet, so los ist. Und das war nicht nur freundlich und nett. Dann haben die beiden Frauen sich zerstritten und die ehemalige Freundin hielt es für eine treffende Idee, doch Teile dieser WhatsApp-Kommunikation dem Arbeitgeber der ehemaligen Freundin zukommen zu lassen, nach dem Motto, wenn du mal wissen willst, was deine Mitarbeiterin so privat über euch erzählt, hier hast es. Und der Arbeitgeber, also der Arzt, war ja nicht angetan von dem, was er da las und hat die Klägerin rausgeworfen, hat ihn gekündigt. Und jetzt klagen die beiden Damen gegeneinander. Und zwar die entlassene Freundin klagt auf Schadensersatz mit 7.500 Euro wegen Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften, Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung, mit der Argumentation, du, liebe, nicht mehr liebe ehemalige Freundin, hast hier personenbezogene Daten aus dem geschützten Bereich von WhatsApp rausgenommen und an einen Dritten, den Arbeitgeber, übermittelt. Das war so nicht gedacht. Das ist zweckentfremdend und außerdem ganz furchtbar und verletzt die Datenschutzgrundverordnung. Dafür will ich für den entstandenen Schaden, ich bin gekündigt worden, möchte ich Geld sehen. 7.500 Euro. Dass der Fall nicht nur aus dem Leben gegriffen ist, sondern auch in der Sache erheblich umstritten, lässt sich schon am Gang durch die Gerichtsinstanzen ablesen. Das Eingangsgericht, Landgericht Frankfurt, hat gesagt, ja, das überzeugt uns voll und ganz, diese böse, heimtückische Freundin, die zahlt. Das Oberlandesgericht Frankfurt hingegen hat gesagt, nö, wieso? Das ist doch gar kein Fall, der letztlich von der Datenschutzgrundverordnung geregelt wird. Mag ja sein, dass die Freundin keine Rechtsgrundlage dafür hatte, das an den Arbeitgeber weiterzuleiten, also Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung minus, aber es gilt ja die Haushaltsausnahme. Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe C. Es handelte sich um eine Datenverarbeitung durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher und familiärer Tätigkeiten. Die beiden Damen haben miteinander ausschließlich persönlich und jedenfalls nicht gewerblich oder beruflich miteinander getratscht und das wurde weitergegeben an den Arbeitgeber, zu dem die Freundin auch keinen irgendwie beruflichen, wirtschaftlichen Kontakt hat. Es ging ja einfach nur darum, der Freundin eins auszuwischen und das ist hochpersönlich. Also ist die Ausnahme einschlägig, also Klageabweisung. Jetzt liegt die Sache beim BGH, Nico, und du darfst uns jetzt verraten, was der BGH daraus macht.
Ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass es wohl so war, dass es mehr oder weniger unstreitig war, dass sich die Beklagte hier nicht auf berechtigte Interessen berufen konnte. Das ist eine Frage, die ich jetzt verschiedentlich gestellt bekommen habe, als mich Journalisten auf diesen Fall ansprachen. Ja, wie ist denn das bei privaten Chatnachrichten? Muss ich da immer fragen, wenn ich sie weiterleite? Dann habe ich immer gesagt, kommt drauf an. Da ist ja so, nicht? Also es gibt, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass es da einen absoluten Schutz gibt. Nein, gibt es nicht. Ja, ich kann eine private Chatnachricht natürlich mit Einwilligung oder auch mit mutmaßlicher Einwilligung des Absenders kann ich sie natürlich weiterleiten. Und natürlich gibt es die berechtigten Interessen. Parallel neben dem Datenschutz läuft ja auch immer noch das Persönlichkeitsrecht. Und beim Persönlichkeitsrecht haben wir Juristen ja alle mal irgendwo an der Uni gelernt, dass es dann die Rechtsverletzung, also der Eingriff ins Persönlichkeitsrecht, noch nicht die Rechtswidrigkeit indiziert. Dann muss man auch immer mal gucken, ob es jetzt Gegenrechte gibt, die das legitimieren. Also einen absoluten Schutz gibt es dort nicht. Aber das spielt jetzt in dem Fall hier gar keine Rolle, weil sich wohl weder in der ersten noch in der zweiten Instanz und beim BGH natürlich sowieso nicht mehr die Beklagte überhaupt darauf berufen hatte, dass sie hier also rechtmäßig gehandelt hatte beim Weiterleiten der Chatnachricht. Also das stand mehr oder weniger fest. So, dass es dann im Prinzip nur zwei Fragen gab, das kann man gut ablesen, wenn man die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt liest. Die haben, wie du gesagt hast, dann gesagt, Datenschutzrecht minus wegen Haushaltsausnahme. Und dann beim Persönlichkeitsrecht, das ist auch ganz interessant, haben sie gesagt, ja, das mag ja eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sein, aber es sei keine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und nur bei einer schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzung gäbe es einen Ersatz des immateriellen Schadens. Da kann man in diesem Fall ganz gut sehen, wie dann auch tatsächlich das auseinanderläuft mit der Rechtslage beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht, wo der immaterielle Schaden nur in ganz seltenen Fällen und dann auch bescheiden hoch ersetzt wird. Und beim Datenschutzrecht, wo es halt anders ist, wie auch der EuGH schon frühzeitig mehrfach gesagt hat, dass es da keine Bagatellschwelle und keine Unterscheidung zwischen leichten und schwerwiegenden Verletzungen gibt. So, und dann ist ganz interessant, wie die beiden Gerichte argumentiert haben, was die Haushaltsausnahme angeht. Das Landgericht Frankfurt hat gesagt, naja, Haushaltsausnahme, ausschließlich persönliche, familiäre Zwecke. Das hat dann sich das angeschaut, gesagt, naja, also das mag ja so sein, dass die Frau beim Weiterleiten jetzt keine anderen Motive als persönliche und familiäre hatte, aber es ging an den Arzt, an den Arbeitgeber und für den hatte das ja einen beruflichen Bezug.
Ja.
Das OLG Frankfurt hat dann gesagt, nee, wir verstehen die Haushaltsausnahme anders. Es kommt ausschließlich auf die Motive des Datenverarbeiters an. Ja, und also es ist dann tatsächlich ein unterschiedliches Verständnis der Reichweite der Haushaltsausnahme nach Artikel 2. Und dann, ich habe aus Neugier mal ein bisschen in die Kommentare hereingeschaut, da findet man eigentlich nichts Brauchbares zu dieser ja dann doch eigentlich ganz einfachen Frage, kommt es jetzt nur auf die Motive des Handelnden an, also des Datenverarbeiters selbst, oder kommt es, wenn es eine Weiterleitung ist, wie hier in dem Fall, kommt es dann auch an auf mögliche Motive oder tatsächliche Motive dessen oder den Kontext dessen, in den sich das dann einordnet beim Empfänger. Gibt es nichts zu. Und weil es da so nichts gibt, ist es wenig überraschend, dass es jedenfalls nach den Schilderungen aus dem Verhandlungstermin vom BGH, das war am 30. Juli, gibt einen Verkündungstermin dann, wir werden irgendwann erfahren, wie der BGH entscheidet, aber aus den Schilderungen ging doch hervor, dass der Vorsitzende Richter, erster Senat Herr Koch, dass er schon erkennen gelassen hat, wo die Reise hingeht und diese Reise dürfte dann nach Luxemburg gehen zum Europäischen Gerichtshof mit einer Vorlage. Also da bekommen wir dann ein Stück Klarheit darüber, wie Haushaltsausnahmen zu verstehen sind. Ja. Möglicherweise bekommen wir ein Stück Klarheit, das weiß man ja nicht genau. Was man
und das ist auch notwendig. Nämlich der Europäische Gerichtshof hat sich tatsächlich schon ein oder das andere Mal zur Haushaltsausnahme geäußert, aber nicht so wahnsinnig überzeugend. Wir kommen gleich nochmal in unseren dritten Fall drauf zu sprechen. Insofern spannend, was der BGH draus macht und ja, dazu ließe sich sehr, sehr viel sagen, nicht nur zu deinen Bemerkungen, dass in der Kommentarliteratur nichts zu finden ist. Du hast es schließlich mit einem der Herausgeber der führenden Datenschutzkommentare zu tun, lieber Nico. Und ich kann schwören, dass bei uns zum 61F irgendwas drinsteht.
Irgendwas steht überall drin. Man muss ja die Seite
ja, ich kann schwören, lieber Nico, aber wetten würde ich nicht. Das ist hübsch und hübsch ist übrigens auch, dass der Fall wirklich durch die Gazetten ging und viele betroffen hat. Gerade diese Frage, darf ich aus privater Kommunikation zitieren? Da haben viele noch so Briefgeheimnis, Telekommunikationsgeheimnis im Hinterkopf und sagen sich, ich bin nicht strafbar, wenn ich WhatsApp-Nachrichten weiterleite irgendwohin, wo man ihn dann auch erstmal auseinandersetzen muss, dass die Kommunikation ja schon längst beendet ist, also zum Beispiel die WhatsApp-Kommunikation und deswegen irgendein Schutz durchs Telekommunikationsgeheimnis für gespeicherte Nachrichten gar nicht zu erwarten ist, jedenfalls nicht ohne weiteres. Sehr spannend, sehr vielfältig, aus dem Leben gegriffen. Ich freue mich drauf, wenn der EuGH dazu was Vernünftiges sagt.
Also ich zitiere mal kurz aus DECOK. Der geschätzte Kollege Becker, ich habe mich ja schlau gemacht, nicht? Schreibt ja, dann, wegen ihres Zwecks unterfallen insbesondere Datenverarbeitungen dem Anwendungsbereich der Verordnung, die der beruflichen Tätigkeit des Verarbeiters zu ordnen sind. Dass ich mir ein bisschen lustig mache. Oder sonst der Gewinnerzielung dient. Naja, das ist ja eigentlich selbstverständlich, wenn das in der Norm steht. Ausschließlich für private und familiäre Zwecke, dass berufliche Zwecke keine privaten oder familiären sind. Und dann wird auf einmal wird gar nicht mehr gesagt, was ein familiärer und was ein privater Zweck ist, sondern es wird dann eigentlich nur noch gesagt, ja, Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit, das sei der Gegenbegriff. Und das wird auf den Erwägungsgrund 18 gestützt. Und der sei aber missverständlich, da die Haushaltsausnahme durchaus Datenverarbeitungen erfassen kann, die im Zusammenhang mit einer finanziellen Transaktion stehen. Naja, was ist denn jetzt finanzielle Transaktion, wirtschaftliche Tätigkeit? Also finanziell und wirtschaftlich ist ja nicht dasselbe, nicht? Denn auch im rein privaten Bereich können solche Transaktionen vorkommen. Da meint er wahrscheinlich eine Überweisung oder ähnliches. Die englischen und der französischen
Zahlung oder sowas.
Ja. Maßgeblich ist also der gewerbliche oder geschäftliche Bezug der Datenverarbeitung. Ein Geschäftlicher kann je nach Ausmaß auch bei der Verwaltung des eigenen Vermögens vorliegen, insbesondere wenn daraus der Verarbeiter seinen Lebensunterhalt ganz oder zu wesentlichen Teilen bestreitet. Also ja, das ist das, was ich meine. Da wird man nicht so richtig schlau draus, was das für diesen Fall bedeutet. Und das ist wahrscheinlich dann auch denjenigen gegangen, die die BGH-Entscheidung vorbereitet haben für Herrn Koch. Und was macht man dann, wenn man nicht schlau wird? Man fragt den EuGH.
Der weiß es zwar im Zweifelsfall auch nicht besser, aber er entscheidet es wenigstens verbindlich. Und du kannst sehen, lieber Nico, wenn selbst so ein hervorragender und intelligenter Kopf wie Matthias Becker zu deinem Gusto jedenfalls nicht für Klarheit sorgen kann, kann man nur sehen, wie komplex die Rechtslage ist und wie dringend wir darauf angewiesen sind, dass der EuGH uns Führung gibt.
Ich muss noch eins loswerden, Stefan. Die Beispiele kommen dann anschließend. Nutzt ein Mitglied einer, das ist einfach so eine Welt, die jedenfalls mir fremd ist, nutzt ein Mitglied einer Thekenfußballmannschaft das gemeinsame Adressverzeichnis, um bei den anderen Mitgliedern einen finanziellen Beitrag für die Anschaffung von Spielmaterial zu sammeln, mag es sich bei weitem Verständnis um eine wirtschaftliche Tätigkeit handeln, mangels eines kommerziellen Bezugs, Moment, kommerziell ist das was anderes als wirtschaftlich, oder fällt diese Datenverarbeitung gleichwohl der Haushaltsausnahme? Andere Auffassung, angeblich Papst und Rossnagel. Also da kriege ich diese Fantasie.
Ist doch großartig, wie mit Beispielen gearbeitet wird, aus dem Leben gegriffen, ja. Lieber Nico. Wir warten ab, was der EuGH dazu sagt. Und ich drohe übrigens an, wir haben uns im Institut genau mit dieser Haushaltsausnahme intensiv auseinandergesetzt. Es kommt demnächst ein länglicher Beitrag, der alle Fragen klärt, bis dann der EuGH die Vorlagefrage entscheidet. Aus unserem Haus und unserer Feder. Das ist super spannend und gerade bei modernen, neuen Datenverarbeitungstechniken ist die Haushaltsausnahme immer im Zentrum. Das war die Überleitung, lieber Nico. Und damit sind wir beim letzten, bei unserem zentralen Thema, und zwar beim Thema eines möglichen Verbots von Meta Smart Glasses. Eine Thematik, die vom Hamburger Datenschutzbeauftragten, dem von uns beiden sehr geschätzten Thomas Fuchs, in zeitlicher Nähe zum Sommerloch, Ende Juni nämlich, aufgebracht wurde, mit einer Pressemitteilung, die wirklich sehr sommerlich daherkam. Die hieß, Privatsphäre gilt auch im Freibad, digitales Spannen ist nicht erlaubt. Da erzählt uns Thomas Fuchs also vollkommen zu Recht natürlich, dass es Hinweise gibt bei den Aufsichtsbehörden, dass insbesondere Frauen heimlich gefilmt oder fotografiert werden. Und das geschieht nicht nur durch allgegenwärtige Mobiltelefone, sondern auch durch neue Geräte, wie zum Beispiel Smart Glasses. Und da sind im Moment seit der neuen Kampagne Juni 26 gerade die Meta Smart Glasses. Ein ziemlicher Verkaufserfolg. Und hierzu erzählt uns dann der Hamburger Landesdatenschutzbeauftragte, dass die Möglichkeit, unbemerkte Aufnahmen zu machen, dadurch noch größer wird. Und häufig würden diese Fotos und Filme dann anschließend über soziale Medien verbreitet. Und dann ruft Thomas Fuchs also auf, hier sind alle gefragt, aufmerksam zu sein, einzugreifen und Unterstützung zu holen. Denn es sei grundsätzlich nicht erlaubt, andere Menschen gezielt ohne ihre Zustimmung zu fotografieren oder zu filmen und schon gar nicht die Sachen ins Netz zu stellen. Das Recht auf Privatsphäre gilt auch im öffentlichen Raum. Und um damit klar ist, dass er es ernst meint, sagt er dann noch, scheuen Sie sich nicht dafür, auch den Polizeinotruf 110 zu wählen. Also, wir haben es nicht mit einer Sommerlochgeschichte, sondern mit einem echten Problem zu tun. Klare Botschaft von Thomas Fuchs. Niemand muss hinnehmen, ohne Zustimmung gefilmt oder fotografiert zu werden. Das gilt natürlich auch im Freibad oder am Badesee. Solche Aufnahmen sind fast immer rechtswidrig. Neue Produkte wie Smart Glasses machen es digitalen Spannern leichter. Darauf ist die tagesschau.de eingestiegen und hat dann einen Monat später, am 30.07., einen neuen Spin reingebracht, wo es dann nicht nur um die Frage ging, darf man sowas tun, Fotos und Filme machen, sondern auch die Frage ging, kann man möglicherweise die Meta Smart Glasses ganz verbieten? Die sind ein sozusagen nicht ganz innovatives Produkt. Wir hatten früher schon mal die Google Glasses, also vom großen Internetkonkurrenten gepushten Brillen im Handel. Das hat aber nicht gut funktioniert. Die Meta Smart Glasses verkaufen sich jetzt offensichtlich sehr stark. Meta spricht selbst davon, dass sie millionenfach die Glasses schon verkauft hätten. Hängt auch ein bisschen mit dem Äußeren zusammen. Die haben so ein Ray-Ban-Modell dann aufgepeppt und eben Brillen draus gemacht, die nicht nur für Sehschwäche eingesetzt werden können oder um die Sonne abzuschirmen, sondern da ist alles Mögliche eingebaut. Ein Lautsprecher ist da drin, mit dem lässt sich Musik hören. Da sind 6 Mikrofone drin in der Brille. Eine 12-Megapixel-Kamera mit 3K-Auflösung. 8 Stunden Akkulaufzeit, also da ist schon richtig Technik drin. Und damit kann man jetzt, wir leben im Zeitalter von KI, sich zum Beispiel Texte aus fremden Sprachen übersetzen lassen, die man sieht. Man sieht die durch die Brille und dann lässt man sich auf das sozusagen eine KI-Übersetzung anfertigen. Das funktioniert alles per Sprachsteuerung oder durch reines Berühren des Brillengestells. Interessanterweise, ich habe mir die Smart Glasses letztes Jahr mal in San Francisco vorführen lassen. Die größte Nachfrage nach diesen Glasses ist jedenfalls in den USA gewesen von Sehbehinderten. Die setzen sich die Brille auf die Nase und bekommen dann Hinweise aus ihrer Umgebung dazu, was zu sehen wäre, wenn sie sehen könnten. Wird auch eingesetzt von Menschen mit altersbedingtem Hörverlust. Da sind ja Mikrofone, Lautsprecher eingebaut. Da gibt es entsprechende Filterfunktionen, dass man zum Beispiel den Party-Effekt rausfiltern kann. Also das wird richtig massiv genutzt und auch für alle, die gerne reisen, für Live-Übersetzungen. Also da tut sich was. Wie gut das funktioniert, kann ich nicht sagen. Das habe ich noch nicht probiert. Aber die Nachfrage scheint groß zu sein. Und die Kritik ist auch groß. Jetzt weniger an den Übersetzungsleistungen und den Lautsprechern und Ähnlichem, sondern am Kameraeinsatz mit Aufnahmemöglichkeiten. Auch da gibt es eine Besonderheit. Bei den Meta-Glasses, anders als bei früheren oder Konkurrenzmodellen, hat man dort offensichtlich schon sich Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, die Kamera einzusetzen und das Problem heimlicher Aufnahmen gesehen. Und deswegen leuchtet, wenn die Brille zu Foto- oder Filmzwecken eingesetzt wird, was ja keine Hauptfunktion ist, aber eine mögliche Funktion, dann leuchtet eine rote LED-Lampe an der Brille auf. Das heißt, man sieht, wenn man dem Inhaber gegenübersteht, der nimmt gerade auf. Und damit vermeidet man natürlich zu einem gewissen Umfang heimliche Aufnahmen. Und der Spin, der jetzt reingekommen ist in der Debatte, lieber Nico, das ist die Frage, kann man die Brille als Produkt verbieten? Und auf die Idee kann man kommen, wenn man in die E-Privacy-Richtlinie reinschaut, beziehungsweise in die deutsche Umsetzung im Telekommunikations-Digitale-Dienste-Datenschutzgesetz, TDDDG, § 8. Danach ist es nämlich verboten, Spionage-Werkzeug, nenne ich es mal, in Umlauf zu bringen oder zu besitzen. Also Telekommunikationsanlagen, die ihrer Form nach einen anderen Gegenstand vortäuschen oder mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind. Wir erinnern uns daran an die Fälle von Barbie-Puppen zum Beispiel, die hinter den Augen Kameras hatten oder Mikrofone eingebaut hatten. Also da sind Gegenstände des Alltags, bei denen man nicht vermutet, dass Aufnahmegerätschaften drin sind, Audio-Video-Möglichkeiten. Und wenn diese Geräte dazu geeignet und dazu bestimmt sind, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen unbemerkt abzuhören oder aufzunehmen, dann ist das Ganze verboten und könnte also, wenn es den Betroffenen nicht eindeutig erkennbar ist, zur Illegalität des Produkts führen. Dafür ist allerdings zuständig nicht die Datenschutzaufsicht in Deutschland, sondern die Bundesnetzagentur. Und letzter Hinweis, bevor wir uns um die rechtlichen Fragestellungen kümmern, die Bundesnetzagentur hat sich das angeschaut, auch speziell diese smarten Brillen. Das hat sie schon gemacht im Jahr 2023. Da gibt es eine Pressemitteilung aus dem Dezember 2023, wo die Bundesnetzagentur eindeutig sagt, smarte Brillen sind verboten, wenn keine optischen Warnzeichen oder akustischen Signale ausreichend auf Fotografieren oder Filmen aufmerksam machen. Nur so sei die Privatsphäre der betroffenen Person zu gewährleisten. Das ist der wohl einer der Hintergründe, warum Meta die Brillen, die Meta Glasses mit LED-Licht plus nochmal abgesichert Manipulationserkennung ausgestattet hat. Also wenn man versuchen würde, das LED-Licht abzukleben, um heimlich zu filmen, dann funktioniert die Kamera nicht mehr. Da ist also schon Hirnschmalz reingesetzt worden, um dieser Anforderung der Bundesnetzagentur zu genügen. Ja, da sind wir. Und jetzt ist die Frage, ist das eine Sommerlochgeschichte oder ist das mehr? Und ja, dann, Nico, was würdest du sagen? Kann man solche Brillen problemlos einsetzen? Gehören sie verboten? Wie ist das Ganze datenschutzrechtlich zu beurteilen?
Also so einen richtig sauberen Weg, sie in Europa zu nutzen, ist mir jedenfalls bisher noch nicht untergekommen, wie man das begründen kann, datenschutzrechtlich. Ja, deswegen wäre ich skeptisch. Die gibt es ja schon, also auch gerade aus dem Hause Meta gibt es die ja schon seit langem. Und seit sehr langem sogar schon. Ich habe, glaube ich, das erste Mal vor 10 Jahren schon davon gehört, dass sie hatten. Das war nämlich noch zu der Zeit von Google Glasses, die ja auch dann wieder vom Markt genommen worden sind. Und so etwas zu nutzen, um damit also unbemerkt dann auch Aufnahmen zu machen, wäre sicherlich ein riskantes Spiel für Meta in Europa.
Ja, lass uns mal schauen, lieber Nico, was davon schon rechtlich reguliert ist. Wir kommen auch gleich nochmal auf die Argumentation von Thomas Fuchs zurück, der das tatsächlich für datenschutzwidrig hält, was da stattfindet. Zum einen muss man sagen, strafrechtlich kommt man da nicht besonders weit. Das hängt damit zusammen, dass unsere Rechtslage noch relativ antiquiert ist. Wir haben zwar Vorschriften zum Schutz der Vertraulichkeit des Wortes, 201 StGB ist das, wonach heimliche Audioaufnahmen verboten sind. Strafbar ist, wer das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt. Da kann man schon erkennen, aus welchem Jahrtausend diese Vorschrift stammt. Aber sowas haben wir nicht für Videoaufnahmen. Interessanterweise eine Strafbarkeitslücke. Und die darf es in Deutschland natürlich nicht geben. Deswegen war unsere Bundesjustizministerin auch ganz fleißig und hat in dem Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt aus dem April, über den haben wir ja auch schon gesprochen, unter anderem eine Vorschrift, die die Verletzung der Intimsphäre durch Bildaufnahmen unter Strafe stellt. Also da ist man jetzt dran, die Straflücke zu schließen, aber noch ist es nicht so weit. Bleiben also letztlich nur die Vorschriften des Datenschutzes und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Da ein Gesichtspunkt, wenn wir mal mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht anfangen, das wir eben ja schon am Wickel hatten, da geht es in erster Linie um das Recht am eigenen Bild. Da wundere ich mich ehrlich gesagt manchmal über die öffentliche Diskussion etwas, wo also mit großer Selbstverständlichkeit auch Datenschutzaufsichtsbehörden den Schutz der Privatsphäre zu ihren Aufgaben zählen. Das ist aber nicht der Fall. Der Schutz der Privatsphäre ist ein Auftrag, der sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ergibt. Der richtet sich aber nicht an die Datenschutzaufsichtsbehörden. Die kümmern sich gefälligst um den Schutz von personenbezogenen Daten. Und das sind zwei Paar Schuhe, die wir ja auch immer schön auseinanderklamüsert haben. Und deswegen, also natürlich darf ich unter persönlichkeitsrechtlichen Gesichtspunkten in der Öffentlichkeit fotografieren und filmen. Ich darf auch andere Personen filmen. Deswegen sind die Scheinmedia-Aussagen von Thomas Fuchs in dem Kontext etwas verkürzt unter dem Gesichtspunkt allgemeines Persönlichkeitsrecht. Natürlich darf ich nicht in die Privatsphäre eindringen. Ich darf nicht in die Häuser fotografieren und ich darf auch nicht die Intimsphäre verletzen. Also indem ich genau das mache, was jetzt die wackere Bundesjustizministerin mit ihrem Gesetzentwurf verbieten will, nämlich Verletzung der Intimsphäre durch Bildaufnahmen. Das ist natürlich heute schon unter persönlichkeitsrechtlichen Gesichtspunkten rechtswidrig, aber das ist keine Aufgabe der Datenschutzaufsichtsbehörden. Die kümmern sich um die Rechtfertigung nach Datenschutz, und das ist Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung. Übrigens, und das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Gesichtspunkt, Verantwortlicher für den Einsatz der Brille ist natürlich derjenige, der die Brille nutzt. Das ist nicht der Hersteller. Das kann man zwar bemängeln oder bejammern, dass die Datenschutzgrundverordnung in Bezug auf Hersteller und Anbieter blind ist. Aber wir sprechen natürlich nicht davon, dass das Produkt verboten werden könnte über die Datenschutzgrundverordnung, sondern nur die illegale Nutzung kann verboten werden, und dann nicht gegenüber Meta, sondern dann gegenüber dem Inhaber der Brille, wenn er halt datenschutzwidrig handelt. Und dann sind wir wieder bei der Frage, ja, handelt er denn datenschutzwidrig nach Artikel 6 Grundverordnung, wenn er keine Einwilligung hat und möglicherweise auch kein überragendes oder überwiegendes rechtliches Interesse, sind wir dann aber nicht möglicherweise in der Haushaltsausnahme drin, die wir eben auch schon angesprochen haben. Wieder Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe C Datenschutzgrundverordnung. Die Frage, ist da nicht jemand zu persönlichen, ausschließlich persönlichen Zwecken unterwegs? Ich habe die Brille auf der Nase, ich mache Fotos und Filme, ich stelle sie nicht ins Netz, ich gebe sie nicht an Dritte weiter, ich poste sie nicht auf Social Media, sondern habe zu Hause ein Fotoalbum und dann drucke ich die ganzen Bilder aus und erfreue mich daran. Ist das nicht typische persönliche familiäre Tätigkeit? Und ja, das ist jetzt hier wieder aus meiner Sicht jedenfalls die spannende Frage, die nicht klar ist. Es gibt eine EuGH-Entscheidung dazu, die Rhenes-Entscheidung aus dem Jahr 2013. Da ging es um Videoüberwachung zum Schutz eines privaten Grundstücks. Die reichte allerdings in den öffentlichen Verkehrsraum rein. Und da sagte der EuGH, das ist nicht mehr Haushaltsausnahme, wenn öffentliche Bereiche betroffen sind. Das war aber damals schon falsch. Nämlich da hat der EuGH leider zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht entschieden, statt zum Datenschutz. Die Frage, ob etwas öffentlicher Raum ist oder nicht, spielt persönlichkeitsrechtlich eine große Rolle, aber datenschutzrechtlich fast gar keine. Und deswegen wäre es so toll, wenn der BGH in unserem vorherigen Fall bei der Weitergabe von WhatsApp-Kommunikation sich nochmal drum kümmern würde um die Haushaltsausnahme und sagen würde, wie das denn jetzt datenschutzrechtlich ist mit der Haushaltsausnahme, ob die jetzt eingreift oder ob sie nicht eingreift. Insofern aus meiner Sicht ja keine klare Rechtslage und sagen wir mal sehr mutige Ansagen aus Hamburg.
Interessante Brücke, die du da baust, Stefan, zwischen sozusagen dem Haushaltsausnahmefall mit den Chatnachrichten und Metaglasses. Ja, das ist in der Tat sicherlich auch etwas, wo es keine klare und eindeutige Antwort darauf gibt, ob das unter die Haushaltsausnahme fällt oder nicht. Ich kann gut nachvollziehen, dass man das darunter fallen lässt. Sprechen möglicherweise über die besseren Argumente dafür. Aber was das Persönlichkeitsrecht angeht, das ist natürlich schon massiv, weil letztlich ist das ja auch dann eine Abwägung. Also dass das ein Eingriff ist, ist, glaube ich, nicht zu leugnen. Und was aber dann ganz kräftig in die Waagschale fällt, was die Intensität des Eingriffs angeht, ist die Heimlichkeit. Ja, das intensiviert natürlich den Eingriff. Und du hast auch recht, das ist ja dann erstmal Frage des Handels des Nutzers und noch nicht so sehr die Frage des Handels des Unternehmens, das die Dinge auf den Markt bringt. Und beim Nutzer mag es dann tatsächlich ja auch einen Unterschied machen, ob der irgendwie fast nichts sieht und das deshalb als ein Hilfsmittel benutzt, um seine Umwelt zu erkennen. Ja, wenn er fast nichts sieht, dürfte auch der Eingriff ja nicht so intensiv sein, weil ja dann auch, dass er dann nur eine sozusagen eine Übersetzung von dem ist, was er sieht und nicht eine Fixierung ist von dem, was er sieht, nicht? Also da kann man sicherlich auch sehr differenziert dort argumentieren. Und naja, dass die Datenschutzbehörden das manchmal nicht so genau nehmen, ob sie zuständig sind oder nicht, das haben wir ja häufiger schon erlebt. Und die Eigenwahrnehmung, dass man jetzt einfach der Hüter alles von allem ist, was Privatsache ist, das ist ja durchaus, da finden sich die Hamburger ja durchaus in guter oder vielleicht auch manchmal nicht so guter Gesellschaft.
Was mich dann allerdings irritiert, Nico, sage ich auch ganz offen, bei aller Wertschätzung für die beteiligten Aufsichtsbehörden, die Aussage, dass die Hamburger Aufsichtsbehörde das untersucht hätte, die Brillen. Und das Ergebnis sei zwar noch nicht, der Prüfbericht sei noch nicht öffentlich, aber man könne jetzt schon sagen, das Aufnehmen von Personen mit den Metaglases verstoße eindeutig gegen das Datenschutzrecht. Wow, da bin ich ja mal gespannt, wie das eindeutig begründet werden soll. Ich sehe das nicht, dass das eindeutig wäre. Und Frage Zuständigkeit. Ich glaube, viele Datenschützer würden sich auf die Zehen getreten fühlen, wenn die Bundesnetzagentur oder eine Verbraucherschutzinstitution kommen würde und sagen würde, ja, das ist doch alles ganz eindeutig und jetzt macht mal. Und genau das haben wir im Bereich Produktverbot nach 8 TDDDG in Bezug auf die Bundesnetzagentur, dass eine klare Ansage einer unzuständigen Behörde kommt. Das wird die nicht freuen. Und übrigens, selbst datenschutzrechtlich sind die deutschen Aufsichtsbehörden nicht zuständig. Für Meta zuständig wäre die irische DPA. Und auch das hatten wir eben schon angesprochen. Letztlich ist Meta ja für die Nutzung, die konkrete Nutzung der Brille, die ja, mit der kann man Musik abspielen und KI-Nutzung betreiben, zuständig ist für den einzelnen Nutzer sicherlich nicht die irische Aufsichtsbehörde, sondern dann die jeweils örtlich und regional zuständige Aufsichtsbehörde. Also da, finde ich, geht es ein bisschen kunterbunt mit der Fragestellung, wer mischt sich hier unter welchem Gesichtspunkt in welche Fragestellung ein. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass das hier kein Sommerlochthema ist, sondern dass uns das noch länger beschäftigen wird und auch offensichtlich der Klärung bedarf. Ich bin jetzt zunächst mal sehr gespannt darauf, was die Hamburger datenschutzrechtlich an Argumentationen vortragen, wenn sie ihren Prüfbericht vorstellen, und bin dann auch gespannt, wie die Bundesnetzagentur sich verhält und die irischen Kolleginnen und Kollegen. Da wird uns einiges noch geboten, lieber Nico.
Ein Thema, von dem ich viel zu wenig verstehe, um dazu qualifiziert etwas zu sagen. Aber nur mal angesprochen, Verantwortlichkeit von Meta ist ja nicht ganz auszuschließen, dass man da mal im Produktsicherheitsrecht suchen könnte. Ja, wenn es ein Produkt ist, was also Gefahren hervorruft, dann ist das ja möglicherweise eine Frage Produktsicherheitsrecht. Und ich möchte eines auch noch loswerden. Wir haben ja hier über das Gesetz gegen digitale Gewalt verschiedentlich gesprochen, der Gesetzesentwurf. Da ist mir in Erinnerung das Gespräch, was ich mit Frau Gerostalski geführt habe, wo ich doch sehr skeptisch war, ob die neu vorgeschlagenen Strafnormen, wo es dann um das Fotografieren von bekleideten Gesäßen und solche Sachen ging, in sexualisierter Form, wo ich sehr skeptisch war und wo dann Frau Gerostalski im Gespräch zu mir sagte, naja, man müsse doch sehen, dass das vorkomme, dass Männer vor allen Dingen das Handy, mit dem sie fotografieren, einsetzen gegen Frauen, um Macht zu demonstrieren oder Macht auszuüben. Und jetzt hatte ich also gerade frisch im Bekanntenkreis ein solches Erlebnis einer Freundin, die nach dem Christopher Street Day in Berlin U-Bahn gefahren ist und dann dort recht freizügig angezogen, wie man halt zum Christopher Street Day an einem sonnigen Tag geht, dann also sofort umringt wurde von einer ganzen Schar junger Männer, die was machten, die dann also sie fotografierten. Ja, und diese Geschichte hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, ob wir nicht da doch wirklich auch gesellschaftlich ein Thema haben und ob da nicht doch auch sehr viel dran ist, was Frau Gerostalski gesagt hat, dass das Handy als Waffe dann benutzt, um letztlich auch die Verachtung von Frauen auch dann dort zum Ausdruck zu bringen. Und das ist sicherlich etwas, was man sich bei diesen Brillen, die ja sicherlich sowieso etwas haben, was viele von uns gruselig finden, die sich da auch stellen kann.
Vielleicht dazu, im Anschluss halte ich für vollkommen richtig, Nico, was du sagst, da müssen wir auch sozusagen noch gesellschaftlich aushandeln, wie diese digitalen Instrumente eingesetzt werden. Aber zum einen scheint mir ganz offensichtlich, dass wenn man jetzt anfängt, gegen diese besonderen Formen der Aufzeichnungsgeräte vorzugehen, dass man immer im Kopf haben muss, wir haben alle ein ganz typisches Aufzeichnungsgerät in der Hosentasche, das Smartphone. Und die Regeln, die wir in Bezug auf Glasses aufstellen, werden auch sozusagen das Smartphone betreffen, sage ich mal vorsichtig. Und da wird der eine oder andere möglicherweise zusammenzucken. Und der zweite Aspekt ist, dass sich eben auch durch die Digitalisierung unserer Lebenswelt sehr viele neue Nutzungsangebote ergeben, die ungewöhnlich sind und die dann auf einmal in diese Produktverbotslinie § 8 TDDDG reinfallen, weil eine Aufnahmemöglichkeit mit einem Alltagsgegenstand verbunden wird und das Ganze überraschend ist und möglicherweise dann zu heimlichen Ausspähungen führen kann. Wer hätte denn vor 20 Jahren gedacht, dass ein Kraftfahrzeug mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet ist? Da hätte doch jeder gesagt, das ist ja total ungewöhnlich. Oder also hätte höchstens der Fan von David Hasselhoff gesagt, ja, Knight Rider kenne ich, super. Aber das war ja offensichtlich ein Ausnahmetatbestand. Oder so einfache Sachen wie eine Türklingel mit Kamera und Mikrofon. Ist das nicht auch so eine Spy-Angelegenheit? Die Helmkamera, die wir überall einsetzen, die GoPro, ja, bis hin zur Dashcam, zu der sich der BGH schon verhalten hat. Das Smartphone mit Kamera, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, das war mal ein Telefon. Seit wann hat ein Telefon eine Kamera? Oder die Smartwatches, die wir einsetzen, da sind überall eben Aufzeichnungsgeräte mit verbunden und an manches haben wir uns gewöhnt, an manches aber noch nicht. Mit der Brille scheint das für manche noch überraschend zu sein und erzeugt ein ungutes Gefühl. Aber mit dem Smartphone haben eigentlich die wenigsten heutzutage noch allzu große Schwierigkeiten, obwohl sie mit Sicherheit in manchen Bereichen auch rechtswidrig eingesetzt werden, überhaupt keine Frage. Also super spannendes Thema.
Vielleicht sollte man auch mal auf den Schirm nehmen, Stefan, dass ja die moderne Geschichte des Privatsphäre-Schutzes mit der Kodak-Kamera anfängt, Ende des 19. Jahrhunderts. Also eigentlich mit dem gleichen unbehaglichen Gefühl, was einen auch heute beschleicht, wenn man über diese Brillen spricht, nämlich, dass man auf einmal unbemerkt zum Objekt einer Kamera wird. Insofern kann man da wohl einen sehr, sehr weiten Bogen aufspannen.
Das haben wir heute gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie uns so lange zugehört haben. Wir haben fast eine Stunde lang uns mit drei verschiedenen Themen befasst, hoffentlich zu Ihrer Erbauung, vielleicht auch ein bisschen zur Unterhaltung und Erheiterung, jedenfalls aber zur Stärkung Ihres Wissens. Vielen Dank dafür. Wenn Sie uns dazu eine Rückmeldung geben wollen, sind wir dafür sehr dankbar auf den bekannten Kanälen und erreichbar. Und ansonsten, lieber Nico, würde ich sagen, soll es für heute gut sein.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.